Deutschlandfunk. Freistil.
Was stört Sie am meisten?
Ja, nur der Haarwuchs und so weiter, ne?
Die müssen sich erst anfreunden damit.
Ja, sicher. Ist für uns Älteren, denke ich, ist ein bisschen komisch.
Finden Sie es ja nicht sympathisch.
Das ist der Abschaum der Menschheit, hören Sie doch auf. Gehen Sie mal rauf, gucken Sie sich das mal an.
Wie finden Sie diese Beiträge da oben?
Unwahrscheinlich.
Gut oder schlecht?
Ich habe viel gehört, aber was ich gehört habe, ganz schlecht.
Also zu Hause würden Sie sich diese Platten nicht anhören?
Nein, und ich habe selbst einen 14-jährigen Sohn und wenn der so rumlief wie die hier, den würde ich totschlagen. Das ist meine Meinung.
Diese Underground-Welt, die war mir völlig neu. Ich bin da reingeraten als braver Bürgersohn in eine nun wirklich völlig unbürgerliche Welt.
Wo ist der Unterschied zu heute, dass damals dieser Nährboden gegeben war, dass überhaupt diese Explosion stattfinden konnte? Und warum explodiert heute in dem Sinne kulturell nichts mehr?
Damals waren viele, viele Türen noch offen. Es war noch nicht so eingeschachtelt und eingegipst und zugepflastert, wie das heute ist.
Der Trip nach Asmedi zum 50-jährigen Jubiläum der Internationalen Essener Songtage 1968. Ein Feature von Joachim Paluzki.
Die Faszination der Musik kommt eigentlich daher, weil ich ja als Kind der 70er Jahre damit aufgewachsen bin. Das war ja bei mir wirklich so eine Second-Hand-Erfahrung in dem Sinne. Die Musik meiner Eltern habe ich als Kind dann gehört, weil das waren die Platten, die ich gekriegt habe. Weil wenn sie kaputt gegangen sind, war es nicht schlimm.
Eine kleine Dachwohnung im Düsseldorfer Bahnhofsviertel. An den Wänden Poster aus den 1970er und 1960er Jahren. Hier lebt und arbeitet Christian Koch. Geboren 1970 und Mastermind der Psychedelic-Band Vibravoid.
Irgendwann war ich in den 80er Jahren Teenager, aber hatte dann irgendwo das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt hier nicht mit der Musik. Das war jetzt alles nicht schlecht in dem Sinne, aber so das, was ich dann aus den Tiefen meiner Kindheit noch kannte, hat einfach immer irgendwie gefehlt in der Musik. Also in den 80ern haben mir immer am besten Songs gefallen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass das Coverversionen von alten Songs aus den 60ern gewesen sind.
Vibravoid hat sich in der kleinen Gemeinde der Psychedelic-Rock-Fans eine herausragende Stellung erspielt. Die aufwendig gestalteten Platten der Band sind begehrte Sammlerobjekte. Seit einigen Jahren trifft Psychedelic-Rock auch auf wachsende Begeisterung bei jüngeren Musikfans. Vielerorts in Europa haben sich jugendliche Retro-Bands gegründet, die sich an den frühen Stil von Pink Floyd und die Klangexperimente der Krautrock-Ära anlehnen. Es ist der Sound der späten 1960er Jahre, der für Christian Koch die Zeit der Hochblüte der Popmusik markiert.
Wenn man sich ein bisschen genauer die Sache anschaut, merkt man halt, dass sehr, sehr früh schon so diese experimentellen Strömungen gerade in diese Musikrichtung eingeflossen sind. Dass also, sag ich mal, ab Mitte der 60er halt diese Explosion der ganzen Stilistiken stattgefunden hat. Das Ausschöpfen der Möglichkeiten.
Auch für die deutsche Musikszene war 1968 ein Umbruchjahr. Die Initialzündung zur Entwicklung einer eigenständigen Rockmusik ging von einem Festival im Ruhrgebiet aus. Vom 25. bis 29. September 1968 fanden in Essen die internationalen Songtage statt. Mit 140 Künstlern und 40.000 Besuchern das bis dahin größte Popfestival Europas. Eine wilde Mischung aus Folk, Jazz, Blues und Rockkonzerten, verbunden mit Kabarett, Protestveranstaltungen und Diskussionen.
Der Hetzartikel der WAZ bereitet das mit Worten vor, was der Polizeiknüppel jederzeit in die Tat umsetzen kann. Langhaarige ausrotten.
Nach der Erstürmung eines Empfangs der Stadtoberen für die Künstler durch protestierende Konzertbesucher und den als skandalös empfundenen Nacktauftritten einiger Musiker erfolgt jedoch der öffentliche Verriss der Veranstaltung. Die vom Fernsehen und vom Hörfunk aufgezeichneten Konzertmitschnitte verschwinden unauffindbar in irgendwelchen Archivkellern und die Essener Songtage geraten in Vergessenheit.
Ich wohne unter einer Kirchturmuhr. Ich wurde schon als Kind dort selbst geboren. Und seit ich denke, schlägt die Uhr mir stur. Jedwede Viertelstunde um die Ohren.
Angefangen hatte vieles einige Jahre zuvor an einer alten Burgruine im westdeutschen Hunsrück. Bei den Liedertreffen auf der Burg Waldeck.
Wie grauer Nebel in die Häuser kriecht, zieht in mein Herz ein feuchtes Unbehagen.
Also von 64 bis 69 gab es diese Liedermacher-Festivals. Und man muss sich das vorstellen, das war etwas so Unerhörtes, dass es so etwas gab, was mit uns, mit unserer Einstellung zum Leben und auch unseren Frust und auch unseren Verklemmungen zu tun hatte. Das war eben nicht der gleichermaßen verklärte Schlager und die gleichen Verklemmungen der Adenauer Regierungsmief, diese ganze Backe-Backe-Eierkuchen-Kultur der Adenauer-Zeit, das hat uns alle bedrückt.
Der Journalist Tom Schröder, damals Chefredakteur der Mainzer Studentenzeitung Nobis, traf auf der Waldeck auf Gleichgesinnte, die den Verkrustungen der deutschen Nachkriegskultur etwas entgegensetzen wollten.
Wo sind eure Lieder, eure alten Lieder?
Die sind davon ausgegangen, Lieder, deutsche Volkslieder sind ja gerade in der Nazi-Zeit fürchterlich verhunzt worden. Der Degenhardt hat da ein ganz gutes Lied drüber geschrieben.
Detlef Mahnert, Autor des wichtigsten Buches über die Essener Songtage, Zapper, Zoff und Zwischentöne.
Getanzt und leer gesprochen und das Highlife-Spiel erschwitzt.
Auch der Essener Musiker Walter Westrup war Besucher auf der Waldeck.
Also da driftete das ja total ab in einen politischen Kanal, der ja so überhaupt nicht vorgesehen war, weil Waldeck ja eigentlich ein Musikfestival war, wohl mit Liedermachern, auch politisch, aber nicht in dem Maße, dass also künstlerische Dinge gar keinen Wert mehr hatten.
Bereits nach dem vierten Treffen auf der Waldeck 1967 beschließt eine kleine Gruppe um Tom Schröder und den jungen Musikjournalisten Rolf-Ulrich Kaiser, dem Liederfestival eine neue Form zu geben.
67 hatten sie 5000 Besucher schon, das war viel zu viel, hatten auch keine Infrastruktur dafür. Und da sagte Kaiser, nein, das ist falsch, wir müssen in die Großstadt. Wir müssen dahin, wo die Leute sind, wir müssen dahin, wo gearbeitet wird. Und dann hat er gesagt, Essen ist der ideale Ort dafür. Es ist zentral im Ruhrgebiet, Einzugsbereich von 5 Millionen. Und Essen war bekannt für eine sehr, sehr liberale Jugendarbeit.
Rolf Ulrich Kaiser, 1943 in Bukow bei Berlin geboren, studiert Germanistik an der Universität Köln und veröffentlicht ab Mitte der 60er Jahre Artikel über die neue Popmusik. Zusammen mit Tom Schröder, Hendrik M. Broder und anderen gründet er den Underground Verlag Geburtstagspresse. Im Herbst 1967 formiert sich aus der Gruppe das Organisationsteam East für das geplante Essener Festival. Ergänzt wurde das Team durch Martin Degenhardt, den Bruder des Liedermachers Franz Josef Degenhardt, Reinhard Hitten, den Gründer des Mainzer Kabarettarchivs und den Essener Liedermacher Bernd Witthüser.
Und dann hat der Kaiser das, er war ja sehr, sehr eloquent, der hat das dann sehr clever gemacht. Der kam dann nach Essen und hat den Stadtvätern erzählt, was für eine Ausstrahlung das in die ganze Welt haben wird.
Die Stadt Essen unter der Leitung von Oberbürgermeister Wilhelm Nieswand unterstützt das Projekt mit der für damalige Verhältnisse enormen Summe von 300.000 D-Mark als Ausfallbürgschaft. Horst Stein, damaliger Leiter des Jugendamtes der Stadt, ist ein großer Befürworter des Festivals. Auch im Leiter des Jugendzentrums, Bernhard Graf von Schmettow, findet die Gruppe um Kaiser einen aufgeschlossenen Fürsprecher.
Ich habe eine ganze Zeit lang im Jugendzentrum mitgewirkt, habe auch so mal mit Bernd Witthüser zusammen auch schon mal einen Abend gesungen. Das heißt, ich habe gespielt und er hat gesungen.
Der damals 27-jährige Detlef Mahnert ist von der Planungsphase an mit dabei.
Als dann dieses Ansinnen von Kaiser an die Stadt Essen getragen wurde, da haben die gesagt, ja, wir brauchen einen, der sich um die Künstler kümmert. Und dann kamen sie auf mich. Und ich habe gesagt, ja, sofort.
Ich war ja 14, für mich war das ein großer Abenteuerspielplatz. Ich weiß nur, dass das für mich instinktiv was war, wo man unbedingt dabei sein musste.
Für die in Essen aufgewachsene Autorin René Zucker werden die Songtage zu einem Schlüsselerlebnis in ihrer Jugend. Vermittelt von Graf von Schmettow kann sie einen Job im Organisationsteam ergattern.
Ich glaube nicht, dass ich für Rainer Tippen besonders hilfreich war, weil ich ja so gebannt und voller Neugier auf all das war, was da passierte. Für mich war das ja eine tolle Gelegenheit, weil ich konnte überall rein.
I like marijuana, you like marijuana, we like marijuana too.
Dann wollte Kaiser auch neue Formen, die auf der Waldeck gar nicht so gut dahin passen.
Kaiser war derjenige, der in den USA war, als noch keiner daran dachte, weil alle kennengelernt hat, eben von den damaligen Folk- und Protestsängern bis zu Zappa und den Fugs und Tim Buckley. Auch den David Peel hat er auf der Straße in New York kennengelernt und hat dann gesagt, da ist etwas im Begriff, da müssen wir in Deutschland auch dazu kommen.
Beeinflusst von der Amerika-Reise und den Berichten über das kalifornische Monterey Pop Festival 1967 verändert sich die Konzeption für Essen. Das ursprüngliche Liedermacher-Festival erweitert sich auf Free Jazz und einen neuen Sound, den man damals als musikalischen Underground bezeichnet.
Es war ein, wie man damals sagte, Non-Profit-Festival. Das heißt, es wurden nur Spesen bezahlt.
Eingeladen werden auch die neuen deutschen Bands Guru Guru, Tangerine Dream, Soul Caravan und Amon Dül. Auch wenn man noch nicht so recht weiß, mit wem man es zu tun hat. Kaiser richtet sein Einladungsschreiben nach München an einen gewissen Herrn Amon Dül, 8 München 81, Häuserstraße 3.
Ich sehe unseren Oberbürgermeister immer noch vor mir, der immer böse wurde, sobald der Ruhm und die Größe der Stadt Essen nicht hinreichend gewürdigt wurden. Und der hat nur gesehen, boah, international, ganz viele Leute aus aller Welt, waren immerhin Künstler aus 7 oder 8 Ländern, glaube ich. Und haben gesagt, lasst ihn nur, wir reden euch nicht rein. Sie haben tatsächlich in keiner Weise reingeredet. Die haben die ganz alleine machen lassen. Aber was da wirklich passieren würde, davon hatten die keine Ahnung.
Und ich fand im Nachhinein, also, dass der Nieswand sehr besonders reagiert hat. Ich glaube, der hat aber auch kapiert, dass das auch nötig war. Dass das nicht so weitergehen konnte, so dieses Vermuffte und Reglementierte.
Die Ruhr-Nachrichten berichten am 24. September 1968.
Für 5 Tage entsteht in Essen eine Hippie-Zeltstadt. Zusammen mit Fritz Teufel hat sich die gesamte Berliner Kommune 1 angemeldet. Der Staatsanwalt hat sich schon eingeschaltet. Vor 10 Tagen hat ein Essener Bürger Strafanzeige wegen Anbietung unsittlicher Gegenstände erstattet.
In einer Annonce für die Songtage hatte ein Spaßvogel Oberteile von oben ohne Bikinis angeboten. Die Ermittlungen stießen ins Leere.
Immer lustig!
Gleich zum Auftakt der Songtage hatte die Bevölkerung der Ruhrmetropole die Gelegenheit, den neuen musikalischen Underground kennenzulernen. Mit einem Freikonzert mittwochs um 13 Uhr in der Innenstadt. Die Ruhr-Nachrichten schreiben dazu am 26. September 1968.
Der Urwald rief gestern als inoffizieller Auftakt zu den Songtagen auf dem Kennedyplatz. Verursacher dieser Geräusche, die aus Riesenlautsprechern über den Platz halten, waren die 3 Guru Guru aus Genf, deren Name bestimmt etwas mit dem Dschungel zu tun hat, dessen Laute sie auf Gitarre und Schlagzeug nachahmten.
Aufgewachsen auf dem Lande in einem kleinen Ort,
Ich glaube, ich war zu lange nicht mehr dort, denn zwischen Kartoffeln und Blumenkohl fühle ich mich heute nicht mehr wohl.
Der erste Abend des Festivals stand unter dem Motto »Ein deutscher Liederabend«. Liedermacher, die von der Waldeck bekannt waren, stießen auf einzelne Gruppen im Publikum, die Musik vor allem als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele sehen wollten.
Die ursprüngliche Konzeption, nämlich Musik und Politik gleichwertig miteinander zu verbinden. Es passierte aber bei weitem nicht in dem Maße, wie jetzt gerade so die politisch aktiven jungen Leute sich das vorgestellt hatten. Und das war der erste Grund dafür, dass es zum Teil schon während des Festivals so ziemliche Verwerfungen gab. Dieses Gegeneinander von jungen Menschen, die Musik genießen, zu sich selber finden wollten, vielleicht auch ein bisschen abheben wollten, gegenüber denen, die mit der Musik sofort die Gesellschaft verändern wollten.
Sie erkannte mich nicht.
Wenn es so ist wie gestern, dass das Publikum nur die Musik erwartet, dann müssen Leute, die eventuell spontan da reinkommen wollen, einen ungeheuren Wall erst überwinden, weil eben etwas ganz anderes erwartet wird. Nicht, dass
die Leute doch wissen, dass da Politik gemacht wird, dann kommen doch wieder nur die Leute, die ohnehin schon...
Nein, nein, das ist nicht so, das ist nicht so. Das ist nicht so.
Wirklich schaffen und nicht hier wieder...
Ausschnitte der Veranstaltungen sind überliefert in dem von Henrik L. Würmeling 1968 für den Bayerischen Rundfunk gedrehten Fernsehfilm Zwischen Pop und Politik.
Die Festival-Angelegenheit hätte von vornherein öffentlichkeitsbreiter angelegt werden müssen. Wir sind doch hier ins Ruhrgebiet gekommen, damit wir an der Front sozusagen, auf der Straße, die Bewohner agitieren, das heißt politisch bewusster machen. Nicht, dass wir hier für Konsumenten schöne Lieder bringen.
Es wurde einfach übertriebene Hoffnung geweckt und manche, die kannte ich sogar vom Ostermarsch. Der eine, der da sich so empört, sagt, wir sind doch hier nicht nach Essen gekommen, um uns schöne Musik anzuhören. Der hatte auch was missverstanden.
Manchmal sagen die Kumpanen jetzt, was soll denn dieser Scheiß? Wo sind deine Zwischentöne? Du malst bloß noch schwarz und weiß. Na schön, sag ich, das ist ja richtig. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf.
Den politischen Anspruch an die Musik erfüllte für viele am besten Franz Josef Degenhardt in seinem Beitrag.
Die Vorstellung, es reicht, wir singen ein paar böse Lieder und anschließend machen wir die Revolution. Und dass selbst ein so kluger Kopf wie Degenhardt, ein promovierter Jurist, dass der dann so Sätze sagt, ja, wir müssen jetzt zum Angriff übergehen und Zwischentöne sind nur Krampf im Klassenkampf. Und dann, ich habe gedacht, der holt jetzt gleich noch die Kalaschnikow raus und dann... geht's los.
Der Dreck nach Dreck. Ja, 45. Da hätten wir zuschlagen müssen. Zack. Dann wären wir am Drücker gewesen. So. Dann hätten die anderen mal kommen sollen. Dann hätten wir diesen Start gemacht. Aber heute geht das nicht mehr. Heute muss man zäh. Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt. Für Schritt, sagt der alte, ewige Sozialdemokrat und spricht und spricht und spricht. Bloß ändern, das will er nicht.
Einige Musiker begannen jedoch, den an sie gestellten politischen Anspruch als einengend zu empfinden.
Wie Thüser sagte irgendwann, ich singe hier als Liedermacher des Ruhrgebietes vor Bergleuten und habe Texte wie »Das Arschleder zwickt« oder »Schweiß unterm Arm«. Und habe noch nie unter Tage gearbeitet. Ich kann den Leuten noch nichts erzählen, was Neues oder einen Weg daraus. Oder sagte, ich fühle mich nicht wohl dabei, sag mal, in so eine politische Ecke gedrängt zu werden, wo ich mich aber nicht zugehörig fühle.
Dieser Konflikt zwischen den politischen und den, also heute würde man sagen, Hedonisten oder Hippies, der hat sich ja lange fortgesetzt. Ich bin danach im Republikanischen Club in Essen gewesen und da ging das ja weiter. Das war, glaube ich, ein tiefer Konflikt. Und dann waren die einen, die gingen dann in die DKP und die anderen machten Freigeist.
Halleluja! Drum die Zechen! Das ist, 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 das ist
waren wir schon sozusagen als Kabarett von vielen Kritikern, also Süddeutsche Zeitung und wo auch immer, hochgelobt. Der damalige Kabarettpapst Klaus Pozinski schrieb Sternstunde des Kabaretts über ein Programm.
Auch für die legendäre Kabarettgruppe Flo de Cologne, die bis zu ihrer Auflösung 1983 der Westdeutschen Nachkriegsgesellschaft den Spiegel vorhielt, war 1968 ein Umbruchjahr. Die Mitglieder Dieter Klemm und Hansi Frank erinnern sich.
Wir wollten dieses bürgerliche Ambiente loswerden und frische Sekt am Tisch und das und dann, das gärte schon damals, 68.
Die saßen da, die Zahnärzte und Steuerberater mit Flaschen Wein oder Sekt und haben sich gefreut, wie Tom es ihnen gegeben hat.
Gib es denen mal, an den Kumpeln.
Und das wollten wir nicht. Wir waren alle jung, zwischen, was weiß ich, um 25 rum oder
ja,
so.
Ja, Mitte 20.
Wir dachten jetzt nicht, gut, wenn wir das weitermachen, dann können wir das bis zur Rente machen und viel Geld damit vielleicht verdienen. Also das wollten wir aber nicht. Wir wollten schon, die 68er Zeit. Wir wollten, wie viele damals, nicht nur damals, die Welt verbessern und verändern. Und haben gesagt, dieses scheiß Kabarett, das wollen wir nicht weiter. Wir wollen für Leute was machen, wo wir auch die Chance haben, ihr Denken und ihr Verhalten zu verändern.
Also junge Leute.
Ne? Und das natürlich junge Leute, da sind wir schnell gekommen.
Das ja. Ist halt, die Alten.
Und dass die Jungen aber nicht ins Kabarett gehen, haben wir auch schnell gemerkt. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen was anderes machen. Wir müssen Musik machen.
Ah, nun muss die Kohle verdruckt werden. US-Koks kostet D-Mark 122. Deutscher Koks, D-Mark 89.
Nach einem gemeinsamen Auftritt von Flo de Cologne mit dem Liedermacher Dieter Süverkrüpp auf dem Waldeck-Festival 1968 erfolgt die Einladung zu den Songtagen.
Und da haben wir gesagt, was machen wir da? Also da irgendwie Kabarett? Aber wir wollten eigentlich gar kein Kabarett da machen. Wir wollten vom Kabarett weg. Wir kamen in so großen Damenschlüpfern.
So Schlüpfer, ja, so Liebestöter hießen die damals.
Liebestöter, was haben wir oben? Weiß ich mir genau.
Nix.
Nichts? Nee, freie Augen, glaube ich.
Ach, glaube ich nicht.
Oder ja. So, und dann und vom Band haben wir eingespielt von Heinche.
Mama. Übersteuert und verzerrt.
Und haben eine Leinwand hatten wir aufgehängt und da haben wir richtig harte Pornos produziert.
Aus dänischen Heftchen, die haben sie
also ne? Die Hälfte sogar aus Dänemark, aber richtig.
Climax.
Und einer, das war ich dann, ist vor der Leinwand mit einem Eimer, dunkelbrauner Farbe und fast hin und her gesprungen und hat immer versucht, die kritischen Stellen, also
die Schwänze so zuzupinseln.
Zu übermalen. Und das artete schließlich.
Ein Virus bemalt.
Ja, ja. Das heißt, die Bühne schwamm nachher in brauner Farbe.
Zum Abschluss ihrer ersten Vorstellung bei den Songtagen werfen die Flöhe Waschmittel zum Reinwaschen ins Publikum. Anschließend fordern sie dazu auf, leerstehende Häuser zu besetzen und Lebensmittel im Supermarkt zu stehlen. Spätestens da waren die Hüter der öffentlichen Ordnung auf die Gruppe aufmerksam geworden.
Vorher waren die deutschen Liedermacher. Süverkrüpp, Degenhardt, Hüsch. Und dann kamen die Franks mit so einer völlig anderen Art von Musik. Das war eine Musik, die ich nicht kannte. Deshalb war ich, glaube ich, auch schon ein bisschen geschockt damals.
Die Franks, die Stubenhocker. Ein von Norman Mailer verwendeter Euphemismus für das böse Four-Letter-Word. Das Rockkabarett wurde 1964 von Tully Kupferberg, Ed Sanders und Ken Weaver gegründet. Mit ihren Attacken gegen den Vietnamkrieg, Rassendiskriminierung und sexuelle Unterdrückung waren die Fugs ein Exponent der New Yorker Underground-Szene. In Essen betraten die Fugs die Konzertbühne mit einem lebenden Schwein.
Das Schwein haben sie bei einem westfälischen Bauern, glaube ich, gemietet. Und haben gesagt, das ist unser Präsidentschaftskandidat. War witzig. Verstanden haben es nicht so sehr viele.
I don't know enough about Germany. This is the first time I've come here. We haven't played here yet.
Frank Zappa und die Mothers of Invention, ebenso wie die Fugs, von den Radiostationen boykottiert, aber dennoch 1968 in den USA zum Pop-Act des Jahres gekürt, hatten ihren ersten großen Auftritt bei den Songtagen freitags, am dritten Festivaltag nach der Kabarettveranstaltung mit Flo de Cologne.
Ich bin zum ersten Mal in Deutschland, aber das Einzige, was ich hier bemerkte, ist, dass die Menschen anscheinend lieber über Musik reden, als hier zuzuhören. Und viele Konzerte sind in politische Diskussionen ausgeartet, anstatt dass sie Konzerte geblieben sind.
Für die Kritik und die Fans war Frank Zappa der Star des Essener Festivals. In der Schärfe der Texte, der stilistischen Verschmelzung und der technischen Präzision hat er viele beeinflusst.
Das eine für mich war zum Beispiel, Frank Zappa war erstmals in Deutschland und die haben eine Lautstärke produziert, die war in Europa völlig unbekannt. Das war für mich auch jetzt, abgesehen von politischen, eine ganz persönliche Erfahrung von Lautstärke, von Aggressivität von der Bühne runter.
Und was uns als früher, Frank Zappa und Mothers of Invention und Tuli Kupferberg und den Fugs und Kings, was uns da interessiert hat und was uns auch bestimmte Augen und Denkweisen gehörte, war, dass die mit einer Collage-Technik arbeiten. Und Collagieren, das ist gut. Da kann man mit der Form auch noch Sachen sagen, die man halt nicht drin sind.
Amondyl, da habe ich also wirklich nur Lärm empfunden.
Das war wirklich nur noch Krach. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das war völlig egal. Es war dunkel und dann war irgendwie ein blaues Licht, ein rotes Licht. Und man hatte zu kiffen und alles war toll.
Unter dem Motto Deutschland erwacht wurden auf den Songtagen die neuen Underground-Bands Guru Guru, Tangerine Dream, Soul Caravan und Amondyl vorgestellt. Wir sind 11 Erwachsene und 2 Kinder und haben uns entschlossen, alles gemeinsam zu machen, auch die Musik, lautete die Antwort von Amondyl auf das Einladungsschreiben von Rolf Ulrich Kaiser.
Das war zunächst mal einfach eine Kommune. Irgendwann haben dann die Eltern oder die Erziehungsberechtigten gemerkt, dass die jungen Herren nicht unbedingt in der Uni waren und studiert haben, sondern dass sie sich in der Kommune erstmal orientiert haben oder gut gehen lassen haben. Und dann wurden natürlich die Schecks dünner oder gesperrt und man musste selber was machen. Da genug Musiker in dieser Kommune waren, kam eben der Entschluss, versuchen wir es doch mal mit Musik.
John Weinziel, Gitarrist und Mitbegründer von Amondyl 2.
Also Amon ist eindeutig vom ägyptischen Sonnengott. Und weil wir das so oft gefragt wurden, hat, ich glaube, der Chris Carra war es irgendwann mal gesagt, und Dül heißt Mond in Türkisch, was aber nicht stimmt, das war ein Scherz. Sondern es gab damals eine kanadische Band, war das, glaube ich, die hieß The Sea Light People, die Platte hieß Taniet. Und da gab es einen Teil, der hieß Dül.
Durch Auftritte bei Universitätsveranstaltungen und Demonstrationen wird Amon Dül schnell als neue Underground-Formation bekannt.
Und da gab es irgendwann das Angebot, auf diesen Essener Songtagen zu spielen und hinterher dann ins Meißelstudio in Berlin zu gehen und eine Platte zu machen. Das war natürlich für uns damals eine große Sache.
Kurz vor den Songtagen kommt es jedoch zu einer Trennung in der Kommune.
Es fuhr eben dann nur ein Teil der Truppe. Wir hatten ja damals den Spruch, jeder ist ein Musiker. Das heißt, jeder, der da rumsaß, hat ein Tambourin oder ein Bongo genommen und hat mitgespielt. Und das Ganze hatte dann ja auch teilweise absichtlich so einen Stammesausdruck, also wie Tribal Music. Das war teilweise beabsichtigt, aber die Musik hat dann doch schon sehr gelitten.
Aufsehen erregt auf der Essener Bühne Uschi Obermeier, deren legendäre Liaison mit dem Kommunarden Rainer Langhans als schönstes Paar der 68er-Revolte bei den Songtagen begann.
Uschi hat ja damals bei dem Restbühls Tambourin geklopft und da kommt auch wieder eine Legende her, dass Uschi Obermeier bei uns in der Band gewesen wäre. War sie nie, die hat da nur mitgemacht.
Die Stadt Essen, die dieses Songfestival ermöglicht hat, gibt heute Abend einen Empfang. Da mir von einem der Mitorganisatoren berichtet worden ist, dass von der Festivalleitung her nie beabsichtigt worden ist, eine Gruppierung der Zuschauer, eine Einteilung der Zuschauer in verschiedene Klassen vorzunehmen, wäre es doch wohl recht und billig, wenn alle diejenigen, die Lust hätten und die es für wichtig hielten, heute Abend diesen Empfang besuchen könnten. Oder finden Sie das nicht richtig?
Auch am zweiten Abend des Festivals war das Engagement derjenigen, die die Songtage in ein politisches Protestforum umwandeln wollten, ungebrochen. Das Establishment gibt sich die Ehre, war im Programmheft angekündigt worden. Gemeint war ein Empfang nach dem Konzert von Julie Driscoll und Brian Auger, den die Stadt Essen Künstlern und Mitarbeitern der Songtage geben wollte.
Es waren etwa 30 Leute, die unangemeldet und uneingeladen dahin kamen, die dann das benutzt haben, um Randale zu machen, um den Oberbürgermeister zu beleidigen.
Ein Staat kann nur funktionieren, wenn seine Einrichtungen mobil sind. Und dass ihr euch so bewegen könnt und dass ihr hier so reden könnt, das ist immer noch ein Beweis, dass dieser Staat nicht freiheitlicher ist.
Oberbürgermeister Wilhelm Nieswand, ein Sozialdemokrat alter Schule, gebürtig aus Ostpreußen, stellte sich den Demonstranten.
Da müssen Sie schon plausibel machen, nicht wahr, was es heißt, solche Diskussionen zu führen. Nein, dann schaut euch mal um in der Welt.
Er hat sich dann halt in seinem nuschelnden Ostpreußisch hingestellt und die Verdienste der SPD um den Aufbau der Stadt Essen gelobt. Das stimmt ja auch, aber das hat die doch nicht interessiert. Die wollten die Revolution.
Einer der Demonstranten, die das Megafon in die Hand nahmen, war der spätere Politiker Dieter Dehm, der damals gerade unter dem Künstlernamen Lärin versuchte, in der Liedermacher-Szene Fuß zu fassen.
Dass wir darüber diskutieren, welche Funktion die Stadt Essen damit verbindet, dass sie jetzt ein solches Essener Songtage-Festival veranstaltet, in dem sie die gesamte Protestbewegung der Bundesrepublik versucht, in ihre tödliche Umklammerung zu bekommen.
Ja, und dann standen sie da, dann wussten sie eigentlich nicht, warum sie da waren. Und dann hatte einer die grandiose Idee, wir stürmen jetzt die Kuchentheke. Und vorher haben sie das Bier ausgegossen und dann, als irgendjemand verlangte, den Oberbürgermeister anzupissen, da haben die dann doch die Flucht angetreten.
Wir haben uns davon distanziert und haben gesagt, damit haben wir nichts zu tun, damit wollen wir nichts zu tun haben. Vor allem, weil ich vor diesem Mann hohen Respekt habe. Für die Courage, aber auch, wie der da aufgetreten ist. Und dann kommen so ein paar junge Schnösel, wollen auf den Boden pissen, wollen Kippen drunter schmeißen. Ich fand das absolut peinlich.
Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und von daher konnte man natürlich mit Sicherheit davon ausgehen, die Stadt Essen wird das nie mehr wieder machen. Da ist also wirklich die Welt des politischen Establishments auf die jungen Revolutionäre gestoßen und die haben keinen Weg zueinander gefunden.
Also ich kann mich an Tim Buckley im Saalbau erinnern, da habe ich furchtbar geweint, weil das wirklich ein ganz beeindruckendes Konzert war. Und ich kann mich natürlich an diese Veranstaltung in der Grugerhalle erinnern. Da saß ich mit Frank Zappa in einem Sarg und ich weiß gar nicht, woher dieser Sarg kam und habe meinen ersten Joint geraucht.
Let's take a trip to Hashnidi, lautete das Motto im Programmheft der Songtage für die große Samstagabendshow in der Grugerhalle.
Da steckte schon Trip drin und Trip ist ja nun in den Insiderkreisen ein LSD-Trip gewesen. Dann noch Hasch, da haben sie gesagt, da machen wir lieber aus Haschnidi, das alte Asnidi, das ist ja der alte Name für Essen. Das ist so wild gewesen, dass ich da eigentlich nur noch Erinnerungsfetzen rekapitulieren kann. Es sind praktisch alle Gruppen wieder aufgetreten. Und irgendwann haben sie dann aufgehört, Eingangskontrollen zu machen, weil es nicht mehr ging. Und deshalb waren also die 3.000-4.000 Menschen mehr drin, als rein durften. Es war friedlich. Das ist ja das Interessante. Es war völlig friedlich. Die Leute waren zum Teil bekifft und lagen da nur rum. Und es war ein wildes Durcheinander.
Circa 10.000 Besucher feiern in der Nacht von Samstag auf Sonntag die neuen Bands und die Lichtinstallationen der Düsseldorfer Leisure Society in der Grugerhalle. Ein Hauch von neu gewonnener Freiheit bestimmt die Atmosphäre. Ein einheitlicher Eintrittspreis, den sich auch Schüler und Studenten leisten können, keine uniformierten Ordner und ein frei zugänglicher Innenraum zum Tanzen, Sitzen, Liegen und Feiern. Die Zeit der Konzerte krawattentragender Beatbands und brav in geraden Reihen sitzender jugendlicher Zuschauer war beendet.
Ich erinnere mich an die eine Szene, das war wohl Flo de Cologne, die sich auf einmal nackt auszog und dann dem Publikum ihre schönsten Seiten präsentierten.
Das Notstandsgesetz gleicht einem Nazi-Schweinestall, verkündete Frank Zappa zu Beginn seines Auftritts auf Deutsch, mit Bezug auf die Verabschiedung der Notstandsgesetze im Frühjahr 1968.
Ja, und irgendjemand muss dann zumindest so getan haben, als ob er auf die Bühne pinkelt, und dazu kam dann ein angebliches Gebet, das ist ein: Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich nicht in deinen scheiß Himmel komme. Und das hat viel mehr Aufsehen erregt und Ärger erregt als die Nacktheit.
Ich fand es eigentlich ein Wahnsinnschaos. Aber wenn man die Erlebnisse heute hört, ob das die Farbspiele waren, die Stroboskope und all das, oder Zappa, es war eigentlich alles sehr heiter und sehr leicht.
Wir sind alle eine Gruppe und wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen Musik und wollen die Welt verändern.
Ich mache das nicht für die Karrierepolitik oder sowas. Ich singe nur als ein Mensch zu den jungen Menschen, als die Warnung, was ein Krieg mal auch heißt.
Die Nazi-Zeit habe ich überlebt, aber das KZ habe ich nie verlassen. Ein Ausspruch von Alexander Kulisiewicz, der seine Lieder aus der Hölle am Morgen nach dem Trip to Aznidi im Essener Jugendzentrum vortrug. Ein Moment, in dem politischer Anspruch, Musik und eines der Kernanliegen der 68er-Generation verschmolz.
Ein Bruder bin ich nur geblieben.
68 war ja auch unter anderem so virulent, weil es die Auseinandersetzung mit der eben nicht verarbeiteten deutschen Geschichte war und man der Vätergeneration vorwarf, ihr habt euch nicht damit auseinandergesetzt und was habt ihr eigentlich gemacht, um das zu verhindern?
Ja, an alle neun.
Mithäftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen hatten dem Sohn einer intellektuellen Krakauer Familie vor ihrer Ermordung selbst verfasste Lieder und Gedichte anvertraut. Nach dem Krieg wird das Erinnerte zum Grundstock des von Alex Kulisiewicz aufgebauten Archivs für Kunst und Musik der Konzentrationslager.
Sing mir mal ein Lied.
Es ist ja kein einziger deutscher Richter jemals bestraft worden für die Urteile, wie wir inzwischen wissen. Ich habe es den Alex als Einzelkünstler gesehen. Und die Lieder als ganz wichtige Dokumente, wie eben auch ein Spiritual ein wichtiges Dokument ist.
Mein letztes Lied.
Das wird sich gleich noch klären, Herr Buczynski. Vorgelesen hat ist in der Tat eine Schweinerei, wenn es so wäre. Nur hat das, was er vorgelesen hat, so nicht in der WAZ gestanden.
Bevor am letzten Nachmittag des Konzertmarathons auch Blues zu hören war, versammelten sich Festivalbesucher und Organisationsteam zu einer Protestveranstaltung gegen die negative Berichterstattung über die Songtage.
Das lag daran, dass nach diesem missglückten Empfang im Saalbau ein Kolumnist der WAZ, der sich Fridolin nannte, einen, na, sagen wir mal, nicht ganz freundlichen Bericht geschrieben hat.
Wir Aber Sie sollten sich ein tauglicheres Objekt suchen. Wir pflegen den Oberbürgermeister Nieswand. Wir pflegen den Oberbürgermeister Nieswand auch nicht mit Samthandschuhen anzufassen. Das weiß jeder, der in Essen unsere Zeitung liest. Aber in diesem Falle haben wir uns vor ihn gestellt. Das haben wir als selbstverständlich empfunden. Er ist immerhin der Oberbürgermeister dieser gastgebenden Stadt.
In der hitzigen Diskussion mit Vertretern der Zeitung wird ein Kompromiss gefunden. Eine Delegation der Songtage übergibt eine Resolution, die in der nächsten Ausgabe abgedruckt wird. Aber die Marschrichtung für die Berichterstattung über das nach Meinung einiger aus der Kontrolle geglittene Festival war nun vorgegeben.
Das war Sauerei in einem Schweinestall. So führte ein Hippie mit seiner entkleideten Freundin auf einer umgekippten Stellwand den Geschlechtsverkehr aus. 12 Freunde saßen um das Pärchen und klatschten im Takt. Andere vollführten ohne Hemmungen unter der Ersatzbühne Gleiches. Ebenso unter den Treppen und rund um die Grugerhalle.
Die Ruhrnachrichten am 3. Oktober 1968.
Und dieses Ding war dann das Ende, das offizielle Ende, weil alle haben dann, es ging glaube ich auch in Stadtrat zumindest, weil alle haben dann kalte Füße bekommen.
Der Artikel basierte auf einem angeblichen internen Bericht über die Zustände während der Asnedi-Nacht. Sämtliche Vorwürfe wurden von Vertretern des Jugendamtes, die während der Nacht in der Halle waren, zurückgewiesen. Dennoch nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf, unter anderem gegen Mitglieder von Flo de Cologne und die Band Soul Caravan. Der Skandalbericht wurde von vielen anderen Zeitungen aufgegriffen.
Für die Stadt Essen war das klar, unser Ruf ist ruiniert. Sodom und Gomorra im roten Essen, schrieb, glaube ich, die Nationalzeitung.
Hier habe ich eine Ladung, das ist vom Mai 69, an mich. Die Ladung gegen Sie ist die Beschuldigung erhoben worden, wegen Kuppelei, Verletzung der Aufsichtspflicht und Verbreitung unzüchtiger Schriften, Verdacht der Gotteslästerung und Religionsbekämpfung. Und das ist dann, da wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ja. Ein gewisser Franz Zappa sollte als Zeuge geladen werden.
Franz Zappa!
Sämtliche Verfahren wurden eingestellt. Viele der in Essen aufgetretenen Künstler betonten nach Ende der Songtage, dass sie im darauffolgenden Jahr gerne wiedergekommen wären.
Welche Prognose stellen Sie der Underground Music?
Ja, ich glaube, sie wird noch sehr viel agitatorischer, sie wird noch sehr viel provokanter und sie wird auch sehr viel komplizierter, das haben die Mothers gezeigt. Und sie wird damit auch sehr viel überzeugender werden und vor allem wird sie einfach die Musik sein, die spätestens im nächsten Jahr auch Deutschland eindeutig beherrscht.
Veranstalter Rolf Ulrich Kaiser war mit dem Ergebnis der Songtage zufrieden. Er fühlte sich vom Publikumserfolg der neuen Underground-Bands bestätigt und schmiedete Pläne für die Zukunft. Am Rande der Essener Songtage trifft sich Kaiser mit dem Berliner Schlagerproduzenten Peter Meisel. Beide vereinbaren eine Zusammenarbeit und 1969 wird das Plattenlabel Ohr aus der Taufe gehoben. Zu den ersten unter Vertrag genommenen Künstlern gehören Flo de Cologne.
Hey, hallo Stift, hol mir mal eine Flasche Bier. Hey, hallo Stift, komm mal eben her zu mir. Hey, hallo Stift, fege mal die Bude hier. Hey, hallo Stift.
Profilgeier hieß ja die erste deutsche Rockgruppe. Da hatte ich schon einen Anruf aus Hamburg von der Tagesschau-Redaktion.
Die wollen auch da die Tagesschau.
Erste deutsche Rockgruppe. Ja, sag ich ja. Aha, und wie viele Leute sind da beteiligt? Ja, sag ich auf der Bühne so 5. Aha.
Die waren da,
die waren in Göttingen. Die große Oper.
Wir waren ja damals froh, dass jemand da war, der mit uns, mit unserer Musik, dieses Risiko einging, eine Platte zu machen, fanden wir toll.
Auch Witthüser und Westrup werden von Kaiser unter Vertrag genommen. Das Duo prägte die auf Folk basierende Variante der neuen deutschen Rockmusik, die bald international unter dem anfangs abfällig gemeinten Begriff Krautrock hohe Anerkennung finden sollte.
Lass uns auf die Reise gehen, anderes Land zu suchen, wo man den Sommer ohne Whisky erträgt und im Winter ohne Kohlen auskommt und das Leben nicht müde macht. In andere Landschaft.
Und da, muss ich sagen, hat Kaiser ja auch einen Riecher gehabt für ja, Strömungen, Musikströmungen, die so ein bisschen außerhalb waren, die dann auch zu vermarkten. Also, und da war er natürlich genial, hat man ihm ja hinterher auch zum Vorwurf gemacht.
Kaiser war schon der ungekrönte König der deutschen Rock- und Untergrundmusik. Also das ist keine Frage. Und ohne ihn wären viele nicht da, wo sie hingekommen sind. Tangerine Dream zum Beispiel hat er auch gefördert. Aber die haben sich alle von ihm losgesagt nachher, weil er immer autoritärer wurde, immer undurchsichtiger in seinen Entscheidungen.
In Essen waren die, fuhren dann weiter nach Berlin und haben im Meisel-Studio aufgenommen. Und so wie es war, wurden die nach 7 oder 10 Tagen dort entlassen. Und man sagte, das ginge nicht, so ein Mist könnte man nicht auch Platte machen. Und die Bänder sind im Keller geendet. Und damit war auch diese Abteilung, die fälschlicherweise als Amondyl 1 bezeichnet wurde, erledigt.
Nach den Songtagen formiert sich Amondyl 2, die mit ihren beiden ersten Alben zwei Klassiker des psychedelischen Undergrounds veröffentlichen. Amondyl 2 wird international zu einer der einflussreichsten deutschen Bands. Daraufhin gibt Peter Meisel auch das Material der in Essen aufgetretenen Kommune-Mitglieder auf Platte heraus, um von dem Hype zu profitieren.
Sehr erfolgreich mit Fallus D. Und die anderen Düls eben nicht. Die hatten dann kaum mehr irgendein Standing irgendwo. Und wir hatten dann bei der Produktion von Yeti, haben wir dann gesagt, jetzt laden wir die doch mal alle ein und wir machen zusammen was. Und das war dann Santos in the Rain.
Der Titel des Stücks bezieht sich auf das Schweizer Labor, in dem der Chemiker Albert Hofmann 1943 die halluzinogene Wirkung von LSD entdeckt hatte. Befördert durch die Veröffentlichungen des amerikanischen Psychologen Timothy Leary, wird LSD in den 1960er Jahren ein ebenso beliebtes wie risikoreiches Mittel zur Bewusstseinserweiterung. Rolf Ulrich Kaiser und seine Lebensgefährtin Jill Lettmann lernen Timothy Leary in der Schweiz kennen und beginnen mit LSD zu experimentieren.
Also wir haben es immer begriffen als ein Instrument zusätzlich für uns. Kaiser hat, sagen wir mal, er hat es übertrieben. Er hat Dinge nicht erkennen können oder gesehen. Er hat es versucht, als ein Instrument für sich einzusetzen, um Dinge aus Musikern rauszuholen und die dann zu Geld zu machen. Diesen Weg, der meines Erachtens sehr heikel ist, und er hat den Absprung nicht geschafft. Er ist dran zugrunde gegangen.
Kaiser und Jill Lettmann, die sich nun Sternenmädchen nennt, geraten in den Verdacht, bei Plattenproduktionen Musikern mit LSD versetzte Getränke zu geben. Dazu wird ihnen vorgeworfen, einige der drogengeschwängerten Musiksessions ohne Einwilligung der beteiligten Musiker zu veröffentlichen. Begleitet von einer Reihe von gerichtlichen Klagen geht Kaisers Plattenimperium in Konkurs.
Also irgendwie ist, er hat sich praktisch, die haben sich aufgelöst. Ich habe mich mit den beiden nochmal, Sternmädchen und Rolf Ulrich, nochmal getroffen damals im Hotel Mondial, weiß ich noch. Und da, aber nach einer halben Stunde war das Gespräch zu Ende. Man konnte nicht mit den Regisseuren abgedriftet.
1975 tauchen Rolf Ulrich Kaiser und Jill Lettmann aus der Öffentlichkeit ab. Bis auf wenige Begegnungen bleibt der ehemalige Impresario des Krautrock bis Anfang der 2000er Jahre unauffindbar.
Mich rief dann irgendwann eine Frau an und fragte, ob ich Herrn Kaiser kennen würde, Rolf Ulrich Kaiser. Ich sage ja. Sie hätte Mieter, die jetzt schon ordentlich Mietschulden angehäuft hätten und sie würde dann nicht durchblicken, wie sie das einzuschätzen hätte. Und er würde sich Mr. Null nennen oder so ähnlich. Und da wäre auch das Sternmädchen. Also die haben keinen an sich rangelassen. Und dann habe ich irgendwann nur gehört, also dass dieses Sternmädchen nur noch alleine gesehen wird und Rolf Ulrich Kaiser wohl gestorben ist. Ja, sein Leben wird jetzt gewürdigt, aber der Abschluss war seiner eigentlich nicht würdig, ne?
Wenn man Sonntage sagte, so 20 Jahre danach, die etwas wussten, ich wusste auch, das war da, wo sie den Oberbürgermeister angepisst haben. Das ist hängen geblieben. Inzwischen steht die Stadt wieder dazu, aber es ist schon so, dass sie 20, 30 Jahre lang das verschwiegen haben, weil es so peinlich war.
Von vielen Autoren wurden die internationalen Essener Songtage 1968 als Urknall der experimentellen Rockmusik in Deutschland bezeichnet. Darüber hinaus war der Trip nach Asnidi auch prägend für eine Festivalkultur, die Pop mit Politik und Diskussionen verbindet.
Es hat sehr wohl Fortsetzungen gegeben. Das Wichtigste war ja für mich das Modell in Essen. So dieses Modell, hier unabhängige Projektgruppe, dort die Stadt mit ihren Möglichkeiten, in Kooperation und der eine redet dem anderen jetzt nicht groß rein. Dieses Modell praktizieren wir seit Pfingsten 1975 in Mainz beim Open Ohr Festival. Das findet jedes Jahr statt, heute noch, und es kommen immer 10.000.
In Düsseldorf will Christian Koch von Vibra Void mit dem 2018 ins Leben gerufenen Rheinkraut-Festival an Aktionsformen der 68er-Generation anknüpfen und die junge Psychedelic-Rock-Szene mit dem alten Underground vernetzen.
Heute wird sehr, sehr viel diskutiert. Es werden Ideen entwickelt, aber diese Ideen werden einfach nicht umgesetzt. Während damals alles, würde ich mal sagen, sehr, sehr viel spontaner gewesen ist. Von wegen, wir machen das jetzt einfach. Und unter dem Aspekt läuft auch eigentlich das Rheinkraut-Festival halt. Es gibt tatsächlich ein Konzept dahinter, aber dieses Konzept ist so offen, dass es eigentlich nur darauf ausgeht, Dinge zu machen. Und das scheint tatsächlich zu funktionieren. Also das Bizarre an dem Rheinkraut-Festival ist, das Konzept dahinter scheint tatsächlich aufzugehen.
Das war der Trip nach Asnidi zum 50-jährigen Jubiläum der Essener Songtage 1968. Ein Feature von Joachim Paluzki. Mit Ausschnitten aus der Fernsehdokumentation des Bayerischen Rundfunks zwischen Pop und Politik von Henrik L. Würmeling aus dem Jahr 1968. Es sprachen Bruno Winzen und Frauke Pohlmann. Ton und Technik Gunther Rose und Jens Müller. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.